Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Eine der größten Ikonen der Formel 1 ist tot, Niki Lauda. Wie durch ein Wunder überlebte er 1976 auf der Nordschleife des Nürburgrings einen Feuerunfall. Nur 42 Tage später fuhr er schon wieder um die WM. Lauda, dreifacher Weltmeister und nicht nur das, sondern auch erfolgreicher Unternehmer und Symbolfigur seines Sports. Und mit diesen Eindrücken aus dem Leben Niki Laudas herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Wir blicken später ausführlich zurück auf diese außergewöhnliche Persönlichkeit. Beginnen wir aber mit Politik, konkret mit dem Geschehen in Österreich, das auch heute wieder die Nachrichten bestimmt. Nachdem sämtliche FPÖ-Minister die Regierung in Wien verlassen hatten, forderte Bundespräsident van der Bellen Kanzler Kurz auf, die freien Posten mit so wörtlich untadeligen Experten zu besetzen. Das Ziel, dass die Regierung irgendwie bis September, bis zu den Neuwahlen, handlungsfähig bleibt. Dazu kam dann diese Meldung, dass sich Kurz am Montag einem Misstrauensvotum stellen muss, womit ihm das vorschnelle Ende seiner Kanzlerschaft droht. Ein Politkrimi mit offenem Ausgang. Till Rüger aus Wien.
Zwischen Burenwurst und Käsekreiner am Würstelstand von Manfred Zwickel trifft Politik auf österreichische Realität. Seit 10 Jahren wählt er die Rechtspopulisten von der FPÖ, doch jetzt hat er genug von HC Strache.
Ich war Fan von ihm. Nach dieser Geschichte nicht mehr. Es hat mich zutiefst berührt.
So geht es derzeit vielen in Österreich. Die politischen Folgen des Ibiza-Skandalvideos halten das Land in Atem.
Ich habe ein schweres Wochenende hinter mir. Ja?
Warum?
Weil ich den ganzen Tag vor dem Fernseher gesessen bin. Und gewartet habe, dass unser lieber Herr Sebastian was sagt. Ja?
Das Ende der Regierung von Sebastian Kurz lasse sich am besten mit einem weißen Spritzer ertragen, sagen sie hier am Naschmarkt.
Es ist entsetzlich und es passiert bereits schon zum 4. Mal, dass eine Koalition mit der FPÖ platzt.
Weil sie herausgestellt haben, dass die Politik so ist, wie sie ist.
Nur knapp 1 Kilometer entfernt erreicht die politische Krise auch die Regierungsspitze. Zwar sollen die Minister der FPÖ nun offiziell durch unabhängige Experten ersetzt werden. Wie es aber mit dem ÖVP-Bundeskanzler weitergeht, ist offen. Am Abend richtete der Bundespräsident mahnende Worte an die Parteien.
Denken Sie bitte jetzt nicht daran, was Sie für Ihre Partei kurzfristig herausholen können, sondern denken Sie daran, was Sie für Österreich tun können.
Die Oppositionspartei Jetzt will in jedem Fall am kommenden Montag ein Misstrauensvotum im Parlament einbringen, erörterte das auch schon mit dem Bundespräsidenten.
Ich teilte ihm mit, dass ich hoffe, dass wir eine parlamentarische Mehrheit finden werden für unseren Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz.
Nach anfänglicher Zustimmung relativierte die bisherige Regierungspartei FPÖ ihre Zusage, das Misstrauensvotum zu unterstützen. Auch die SPÖ hält sich bedeckt. Die Sozialdemokraten wollen nur ungern mit den Rechtspopulisten gemeinsame Sache machen. Doch ohne SPÖ wäre ein Misstrauensvotum wohl erfolglos. Am Wiener Naschmarkt jedenfalls finden die meisten Sebastian Kurz zwar immer noch irgendwie gut, aber er habe sich mit der falschen Partei ins Bett gelegt und zahle jetzt einen hohen Preis. Einige wollen deshalb bei der nächsten Wahl lieber daheim bleiben.
Ich habe schon alles Mögliche sitzen gehabt in dem Laden. Ist wurscht, ob rot, schwarz, blau, grün. Ich hoffe und glaube, dass Veränderung irgendwann mal kommt. Aber ich glaube nicht, dass ich es miterleben werde.
Das Schicksal von Sebastian Kurz als Bundeskanzler, das könne er eh nicht beeinflussen, sagt Manfred Zwickel und kümmert sich weiter um seine Geschäfte.
Ja, und all diese Menschen hier, die sind heute in Prag auf die Straße gegangen, um gegen Regierungschef Andrej Babiš zu demonstrieren, beziehungsweise für eine unabhängige Justiz. Hintergrund ist der Unternehmer und Multimilliardär Babiš steht im Verdacht, EU-Fördergelder veruntreut zu haben, weswegen er mit einer Anklage rechnen muss. Im April hatte Babiš dann eine neue Justizministerin ernannt, was manche als Versuch deuten, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu behindern. Danko Handrik aus Prag.
Es reicht. Wir haben genug, rufen sie. 50.000 Tschechen demonstrieren auf dem Wenzelsplatz in Prag. Eine der größten Demonstrationen seit der samtenen Revolution 1989, so die Veranstalter. Dem tschechischen Premierminister Babiš werfen sie vor, als Unternehmer EU-Fördermittel erschlichen zu haben. und die Arbeit der Justiz bei der Aufklärung behindern zu wollen. Am 17. April hat die Polizei empfohlen, Babiš anzuklagen. Und am 18. April wechselt Babiš den Justizminister aus. Und die neue Ministerin beweist schon seit 2 Jahren in Worten und Taten, dass sie auf der Seite von Babiš steht. Wir fürchten deshalb, dass die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr ist und dass Babiš versucht, Einfluss auf sein eigenes Verfahren zu bekommen. Andrej Babiš, Premier, erfolgreicher Unternehmer, Multimilliardär, soll für ein Wellnessressort zu Unrecht EU-Gelder kassiert haben, so der Vorwurf. Wenn im Supermarkt in Tschechien zum Handy gegriffen wird, dann werden nicht unbedingt Preise verglichen. Per App kann geprüft werden, ob die Produkte auch aus dem Konzern des tschechischen Premierministers Andrej Babiš kommen. Diese Milch kommt von Andrej aus dem Konzern Agrofert. Doch das Unternehmen stellt nicht nur Lebensmittel her, es besitzt auch noch große tschechische Tageszeitungen. Andrej Babiš habe zu viel Macht, kritisiert die Nichtregierungsorganisation Transparency International. Er ist ein riesiger Unternehmer und gleichzeitig dominiert er die Politik als Premier und besitzt Medien. Er bekommt gewaltige Summen aus öffentlichen Geldern, aus den EU-Fonds, aus nationalen Subventionen. Er saugt öffentliche Gelder. Das ist eine Macht, die sogar Berlusconi in Italien in seinen besten Jahren nicht hatte. Babiš beeindrucken diese Proteste nicht. Er spricht von einer politischen Kampagne so kurz vor der Europawahl. Die Piratenpartei, zweitstärkste Kraft in Umfragen in Tschechien, will vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, damit die EU-Kommission endlich handelt. Nach dem europäischen Recht darf niemand Gesetze mitverhandeln, die seine eigenen unternehmerischen Aktivitäten betreffen. Babiš ist hier im Interessenskonflikt. Das kann man nicht hinnehmen. Die EU-Kommission hat Subventionen an den Konzern des tschechischen Premiers ausgesetzt, bis ein Interessenskonflikt ausgeräumt werden kann. Die Demonstrationen sollen jedoch weitergehen. Aufgeklärt ist für die Demonstranten bis zu einem Prozess noch lange nichts.
In Großbritannien schwelt die Brexit-Krise weiter. Heute nun hat die britische Premierministerin May dem Parlament ein zweites Referendum über den EU-Austritt in Aussicht gestellt. Jetzt aber kommt das große Aber, denn, so May, die Voraussetzung dafür sei, dass die Abgeordneten ihr Brexit-Abkommen durchwinken. Das bedeutet eine neue Abstimmung über ihren alten Deal, wahrscheinlich Anfang Juni. Die Chance, dass May die Abstimmung gewinnt, ist eher gering, denn das Parlament hat ja ihr Abkommen bereits 3-mal abgelehnt. Ja, und während sich das noch EU-Mitglied Großbritannien darüber streitet, wie es die Union verlassen kann, bereiten sich die Bürger der EU auf die Wahlen zum Europaparlament am kommenden Wochenende vor. Für viele wirkt die Union mit ihren Institutionen und Strukturen ja hochkomplex und manche fragen sich, wie demokratisch der EU-Betrieb eigentlich ist. Dem ist Markus Preis in einem kurz erklärt nachgegangen.
Schauen wir uns doch mal die wichtigsten Player an. Das sind das Europäische Parlament, die EU-Kommission und der Ministerrat. Das Europäische Parlament wird demokratisch gewählt. Aber während zum Beispiel ein Abgeordneter aus Malta etwas mehr als 66.000 Einwohner vertritt, sind es bei einem Deutschen mehr als 850.000. Würde man das ausgleichen, hätten kleine Länder nur einen einzigen Abgeordneten oder das Parlament wäre riesengroß und teurer. Die Abgeordneten wählen den Präsidenten der EU-Kommission. Er bekommt noch 27 Kommissare zur Seite gestellt. Diese werden jeweils von ihren Heimatregierungen geschickt. Das Land, das den Präsidenten stellt, bekommt kein Fachressort mehr. Mit Hilfe tausender Beamter machen die Kommissare dann Vorschläge für Richtlinien und Verordnungen. Die Kommission kann die aber nicht einfach erlassen. Parlament und Ministerrat müssen darüber entscheiden. Im Ministerrat treffen sich die jeweiligen Fachminister der EU-Länder. In wichtigen Fragen, wie etwa der Außenpolitik, können sie nur einstimmig entscheiden. Das sichert die grundsätzlichen Interessen jedes einzelnen Landes, egal wie groß oder klein es ist. Für die meisten anderen Verordnungen und Richtlinien ist eine Mehrheit von 55% der Mitgliedstaaten nötig, die mindestens 65% der Bevölkerung repräsentieren, so wie hier etwa. Und klar, das Parlament muss dann auch noch mal mehrheitlich zustimmen. Fazit: Die EU ist demokratisch mit Schönheitsfehlern. Das Parlament wird gewählt, dass dabei nicht jede Stimme gleich viel Gewicht hat, sichert den Bürgern von kleineren Ländern Einfluss. Kommission und Ministerrat werden nicht direkt gewählt. Aber die, die darin sitzen, kommen ja nicht von irgendwoher, sondern werden von den nationalen Regierungen geschickt. Und die sind ja auch wieder demokratisch legitimiert.
Freizügigkeit ist ja ein sehr technisches, abstraktes Wort. Es bedeutet, dass Bürger der EU ihren Wohn- und Arbeitsort frei wählen dürfen, und zwar in jedem beliebigen Land der Europäischen Union. Und sehr viele Menschen nutzen dieses Recht, auch 900.000 Deutsche. Vor den Europawahlen besuchen wir die, die in anderen EU-Ländern eine neue Heimat gefunden haben. Und heute sind wir in einer der vielleicht schönsten Städte des Baltikums, in der estnischen Hauptstadt Tallinn nämlich.
Noch einmal den Abend am Strand ausklingen lassen. In 2 Tagen muss er zurück. Raphael Hess, 26 Jahre alt, lebt in Tallinn als einer von 1650 Deutschen in Estland. Er studiert Management in Frankfurt.
Ich habe Europa gewählt, weil hier viele großartige Kulturen zusammenkommen, sich gegenseitig befruchten und voneinander lernen können.
Es ist aber auch die Digitalisierung hier, die Raphael Hess so mag.
Also das ist halt einfach das Schöne dran. Ich kann jetzt einfach sehen, wo ist meine Straßenbahn, wo macht die hin, wann kommt sie an. Die Sachen informieren mich einfach darüber, okay, was ist los? Ja. Einfach richtig toll gelöst. Da habe ich großen Spaß dran.
Wir sind unterwegs in einem Gründerviertel mit zahlreichen jungen Unternehmen.
Ich schätze an Estland, dass es nicht diese Kultur des Versagens gibt. Wenn man hier etwas an die Wand gefahren hat, dann ist es einfach eine Erfahrung, die hier als etwas Positives gewertet wird. Man versucht es einfach nochmal, man macht es einfach besser. Und so kommen diese vielen Startups zusammen, die einfach funktionieren.
Weiter geht es durch die Stadt. All trifft immer wieder neu. Digitalunternehmen boomen in Tallinn, der Tourismus auch. Einheimische gehen tagsüber eigentlich nicht mehr durch die Altstadt, zu viele Kreuzfahrttouristen, manchmal nervig. Aber die EU finden die meisten hier toll, erzählt Raphael.
Man schaut hier mit einem sehr positiven Blick auf die EU, dadurch, dass die Menschen hier sehr viel Gelder erhalten und diese auch aber gezielt und gut einsetzen. Wenn ich hier umherschaue, sehe ich einfach die Schilder, dass es mit EU-Geldern finanziert ist und schöne Sachen dabei rauskommen. Und das kann ich genießen.
Der Frankfurter lebt in einer Wohngemeinschaft mit Franzosen und einer Griechin. Sie haben sich zufällig getroffen, als alle im Januar zum Semesterstart neu waren in Tallinn. Europa als Wohngemeinschaft.
Eine Besonderheit, die wir in diesem Apartment haben, ist tatsächlich, dass wir ein Logo haben, entworfen von einem meiner Mitbewohner. Wir haben hier diese Frage, what could possibly go wrong, als Slogan genommen.
Was soll schon passieren? Raphael wird Tallinn vermissen.
Der Coffee to go ist vor allem eins, eine gigantische Umweltverschmutzung. Und zwar wegen der vielen Einwegbecher. Die ergeben zusammengenommen 28.000 Tonnen Müll im Jahr, und zwar alleine in Deutschland. Was die Frage aufwirft, wie lässt sich das ändern? Mit einer Steuer auf die Becher, das zumindest schlägt eine heute vorgestellte Studie des Umweltbundesamtes vor. In Kombination mit einem einheitlichen Pfandsystem ließe sich die Menge an Müll aus Einwegbechern in 3 Jahren um die Hälfte reduzieren, schreiben die Autoren der Studie. Dass es aber noch andere Möglichkeiten gibt, darüber berichtet Sebastian Deliger.
So sieht er aus, der umweltfreundliche Mehrwegbecher aus Freiburg. Gefertigt in der Region, aus recyclingfähigem Material, lebensmittelecht und spülmaschinenfest. In mehr als 100 Cafés wird der Freiburg-Cup für 1 Euro Pfand zurückgenommen, gespült und wieder aufgefüllt. Doch so ganz durchgesetzt habe er sich noch nicht.
Also ist noch vielen, vielen nicht ganz klar, wie funktioniert das genau. Wo kann ich mit dem Becher hin, wenn er benutzt ist? Schleppe ich den dann schmutzig mit mir die ganze Zeit rum und was mache ich denn damit?
In Deutschland werden pro Sekunde 89 Einwegbecher verbraucht. Das sind 320.000 Stück pro Stunde, 7,6 Millionen am Tag und 2,8 Milliarden im Jahr. Um Müll zu reduzieren, hat die Freiburger Abfallwirtschaft vor rund 3 Jahren das Mehrwegsystem eingeführt.
Nach ungefähr 400 Spülvorgängen ist er dann wirklich zu entsorgen, aber er kann dann nochmal recycelt werden. Ich
tue was für die Umwelt, ich habe keine To-Go-Becher mehr, also allein 400 Becher kann ich einsparen mit einem einzigen Becher. Wenn ich diese ganze Becherflut ansehe, die meine Mitarbeiter im Rahmen der Stadtreinigung wegräumen müssen, dann ist das, glaube ich, insgesamt unterm Strich eine deutlich bessere Geschichte als die typischen To-Go-Becher.
Das Umweltbundesamt sieht freiwillige Aktionen wie den Freiburg Cup als einen Beitrag, um Müll zu vermeiden. Aber auch die Politik müsse aktiv werden, zum Beispiel mit einem bundesweiten Pfandsystem.
Die Motorsportgemeinschaft betrauert den verheerenden Verlust einer wahren Legende, schrieben die Veranstalter der Formel 1 heute. Und eine Legende war er wirklich. Niki Lauda, dreifacher Formel 1 Weltmeister. Hier in Siegerpose, wie er häufig zu sehen war, doch mehr als dieses Bild verbinden viele von uns wohl das hier mit dem Namen Niki Lauda. Es zeigt seinen schweren Unfall auf dem Nürburgring 1976, den er nur knapp überlebte und der ihn für den Rest seines Lebens zeichnen sollte. Aber Lauda war ein Kämpfer, fuhr weiter Formel 1 und gewann 1984 seinen dritten Titel. In den vergangenen Jahren plagten ihn dann weiter gesundheitliche Probleme. Niki Lauda wurde 70 Jahre alt. Ein Rückblick auf sein Leben.
Niki Lauda, eines der markantesten Gesichter der Formel 1. Eins, das vom Leben gezeichnet ist. Immer in Verbindung mit der Erinnerung an jenen Horrorcrash 1976 auf dem Nürburgring.
Er ist sicherlich eine ziemliche Einmaligkeit in der Motorsportwelt und ich glaube, man kann sagen, sogar in der ganzen Sportwelt.
Ferrari bekundet Anteilnahme. Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie und seinen Freunden. Ciao, Niki. Von jungen Jahren an Autonarr. Gegen den Willen seiner wohlhabenden Familie, ohne finanzielle Mittel, bahnt sich Niki Lauda seinen Weg in die Formel 1. Risikobereit, rücksichtslos, erfolgreich. 25 Siege, 3 Weltmeistertitel. Der Tag, der sein Leben verändert, der 1. August 76. Lauda überlebt die Flammenhölle knapp. Mit schweren Brandwunden, später folgen 2 Nieren und eine Lungentransplantation.
Es gab einen Moment, wo ich mir dachte, jetzt stirbst du. Weil es war einfach ein erlösendes Zurückfallen rücklings in ein tiefes Loch, war das angenehme Gefühl und denkt man, super, jetzt ist diese ganze Pein und Schmerzen hört jetzt auf und im selben Moment erschrickt man natürlich, wenn man sich denkt, das ist jetzt aus.
Der Kämpfer kommt so schnell zurück, dass er zur Legende wird. Nur 6 Wochen nach dem Unfall sitzt Niki Lauda wieder in einem Formel-1-Boliden. Im Jahr darauf wird er erneut Weltmeister.
Wenn ich mich aus dem Rennsport zurückziehen will, möchte ich das selber entscheiden dürfen. Das heißt, nicht durch einen Unfall oder wenn meine Frau mich anjammert, ich soll jetzt aufhören. Für mich war wichtig zu sagen, ich möchte entscheiden. Und irgendwann einmal habe ich dann genug gehabt von dem Kreis herumfahren und dann habe ich gesagt, so, jetzt höre ich auf.
Lauda macht den Pilotenschein, baut eine eigene Fluggesellschaft auf. Auch hier mit Schicksalsschlägen. 1991 stürzt eine Maschine der Lauda Air in Thailand ab. Niemand überlebt. Nach eigenen Aussagen sein schwärzester Tag. Der Formel 1 bleibt er treu. Als Berater, TV-Experte und Teamchef. Er ist für den Aufstieg von Mercedes mitverantwortlich. Welchen Menschen verlieren wir?
Ich glaube, einen wirklich ganz, ganz einmaligen, der seinen Weg gegangen ist, der immer nach außen hin tough war, aber auch ein wirklich lustiger, tiefer, herzlicher Zeitgenosse, der einen unheimlich guten Humor hatte.
Daniel Brühl hat im Hollywood-Film Rush die Legende Lauda gespielt.
Der mutigste Mann, den ich je getroffen habe. Immer ehrlich, gerade heraus und unverblümt. Niki hat dir immer die Wahrheit ins Gesicht gesagt, egal wie unangenehm sie war. Wir werden dich vermissen. Mach's gut, Niki.
Seine Wahrheit hat Lauda den 2 Söhnen aus erster Ehe auch oft gesagt.
Ich habe ihm schon öfter erklärt, sie sollen einen anständigen Beruf erlernen.
Als da wäre?
Ja, was immer es ist, aber nicht reinfahren.
Das hat nicht geklappt. Lukas managt Matthias, der seit Jahren in der Langstrecken-WM fährt. Selbst der willensstarke Niki Lauda hat zu Lebzeiten nicht alle Entscheidungen treffen können.
Und jetzt hätte ich gern bessere Nachrichten zum Schluss für Sie, aber leider geht es in den meisten Landesteilen so weiter. Nass, wie das Wetter genau wird und ob Besserung in Sicht ist, hier die Vorhersage.
Heute Nacht fällt hier im Süden verbreitet ergiebiger Regen und es bestehen weiterhin Unwetterwarnungen. Auch sonst wird es teilweise nass. Im Osten sind einzelne Gewitter dabei. Am Tag gibt's im Norden und Osten regional Schauer. Der Dauerregen an den Alpen lässt allerdings nach und von Westen wird es später freundlicher. Am Tag 11 Grad im Erzgebirge bis 22 Grad am Hochrhein. In der Nacht auf Donnerstag bis 10 Grad an der Oder, auf der Schwäbischen Alb nur 3 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit einer Folge um Himmels Willen. Und Ralf Baudach meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2.30 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.